Das ist Aldente Entertainment.
Ich spürte, ich muss raus aus dieser Enge, aus diesem sehr behüteten, sehr strengen, sehr wohlmeinenden Elternhaus. Und dann, von da an, hatten meine Eltern echt ein Problem.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Nina Ruge, Teil 1.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Heute in Lebenslauf unzensiert eine Frau, die sich so manches nennen darf. Sie ist eine bekannte Moderatorin. Sie ist Autorin, sie ist natürlich Podcasterin, sie ist Journalistin, sie ist studierte Biologin. Die Kette lässt sich wahrscheinlich noch beliebig weit erweitern. Sie ist mittlerweile Expertin für ein Thema, das uns alle angeht und das immer populärer wird, nennt sich Healthy Longevity. Es geht also um die wissenschaftliche Erforschung, nicht nur wie wir älter werden, sondern wie wir lange jung, fit und gesund bleiben. Dazu hat sie eine ganze Reihe Bücher schon geschrieben, jetzt auch ein ganz aktuelles. Sie war jahrelang das Gesicht von Leute heute im ZDF und sie hat einen Satz geprägt, der wirklich ihr Signature Statement ist. Herzlich willkommen, Nina Ruge.
Alles wird gut.
Hallo Peter. Nina, alles wird gut. Ich steige gleich mal ein mit einer herben Frage. Dieses Statement, geht dir das so locker über die Lippen in diesen Zeiten, in der die Welt irgendwie aus den Fugen geraten zu scheint?
Ja, man muss ja alles in Kontext setzen. Und als ich damals in Leute heute mich verabschiedet habe, alles wird gut, habe ich das nicht gesagt, beispielsweise in Zeiten kriegerischer Auseinandersetzungen. Und das ist natürlich, das kann man nicht auf alle Kontexte übertragen, sondern es ist eine Haltung zum Leben. Wenn du dein Bestes gibst und aus dem lernst, wenn du gestolpert bist und wieder aufstehst und wenn du dich als Teil eines ganz großen Ganzen, das eine große Kraft ist, verstehst, jetzt werden wir ein bisschen spirituell, dann wird alles gut, dann hat alles seinen Sinn.
Ist das deine Haltung auch?
Ja, sonst hätte ich es nicht gesagt. Aber ich habe sie jetzt ein bisschen verändert, dank eines wirklich, wie ich finde, sehr kreativen Zuschauers. Der hat mir während der Covid-Zeit, da habe ich ja schon längst nicht mehr Leute heute moderiert, der hat mir geschrieben, also ich habe eine veritable Depression gehabt während Covid und ich habe das meines Erachtens nur deshalb überlebt, weil ich immer alles wird gut gesagt habe und mir das auf dem Bildschirmschoner geschrieben habe und überhaupt. Aber meinen Sie nicht, Frau Ruge, sollten wir, hat er gesagt, nicht doch noch 4 Worte dazusetzen, aber nicht von alleine. Alles wird gut, aber nicht von alleine. Musste echt schon was dafür tun. Habe ich gesagt, super, passt genau zu Healthy Longevity. Und seitdem gibt es von mir immer nur noch diese beiden Sätze im Doppelpack.
Die lange Variante. So eine positive Affirmation, aber auch gleichzeitig eine Aufforderung.
Ja, tu was dafür. Sei kein Opfer. Komm nicht in die Opferrolle. Ich denke, das ist für viele, auch gerade heute, ein Megathema, das sich bewusst zu machen, wie kann das passieren, dass ich jetzt plötzlich mich so ohnmächtig fühle? Muss das so sein oder kann ich zurück in den Driver's Seat meines Lebens?
Also ich möchte jetzt nicht zu sehr, dass du dich versucht fühlst, jetzt von einer Lebensweisheit in die nächste zu kommen, die man sich dann aufs Kopfkissen sticken kann. Aber tatsächlich ja? Was rufst du denn den Menschen zu, die so ein bisschen die Verzweiflung in sich spüren und diese Ohnmacht, die du gerade beschrieben hast, also gerade vor dem Hintergrund, dass man den Fernseher einschaltet und das Gefühl hat, jeden Tag toppt sich nochmal was in die negative Richtung.
Ja. Wir leben jetzt, denke ich, tatsächlich, die Vokabel Zeitenwende ist ja schon ein bisschen abgegriffen, aber wir leben in Zeiten, in denen wir all das, was die letzten, sagen wir mal, 70 Jahre, so alt bin ich zum Glück noch nicht ganz, aber fast, geprägt hat, verlieren. Nämlich diesen Zukunftsoptimismus. Es ging ja immer besser, immer weiter, immer schneller. Irrsinnige Entwicklungen, ja gut, dann gab es halt 9-11, das war der Horror. Es gab auch die Finanzmarktkrise, es gab auch den Irakkrieg. Aber es für uns in unseren westlichen, europäischen Breiten ging es ja eigentlich immer nach oben. Und das ändert sich jetzt. Die Bedrohung rückt näher. Die rückt auch Ottomar näher. Und wir haben es mit Autokraten zu tun, die überhaupt nicht mehr hinterm Berg halten, was sie an Absichten haben, auch bezüglich Eroberungen in Europa. Von daher ist es natürlich völlig gaga zu sagen, alles wird gut, und zum Zweiten hab keine Ohnmachtsgefühle. Denn genau das, was wir jetzt erleben, wir haben kriegerische Auseinandersetzungen, die wir nicht steuern können. Das ist Setup für Ohnmacht. Mhm. Aber sich bewusst zu werden, dass wir in unserem Umfeld und dass wir eben aufgerufen sind, das zu tun für die anderen in unserem Umfeld und für uns selbst, was uns helfen kann, solche extremen Stimmungsveränderungen und auch Situationsveränderungen, Bedrohungsveränderungen zu managen. Das muss ich jetzt wirklich so cool sagen. Weil managen bedeutet, ich schaue es mir an, ich verdränge es nicht. Viele sagen ja, ich mache den Fernseher nicht mehr an, sondern ich schaue es mir an, aber in der Dosis, die ich gut vertrage. Ich muss selber sagen, ich habe früher viel mehr Nachrichten geschaut oder bin viel mehr News-Junkie gewesen. Heute mache ich ganz gezielt Hintergrundinformationen, dann punktuiert und ganz klar die Tagesnachrichten. Aber ich lasse mir viel mehr Raum für andere Bereiche. Also sich tatsächlich in die Lage zu versetzen und möglichst gemeinsam mit anderen sich das auch bewusst zu machen. Wie können wir mit dieser Situation mental umgehen und was können wir auch ganz praktisch tun? Das bedeutet aus der Ohnmacht in den Driver's Seat.
Also auch ein bisschen sich zu überlegen, was kann ich konkret selbst tun, worauf habe ich noch Einfluss, richtig?
Ja, ja. Das hat zum Beispiel auch zum Inhalt, dass man schaut, wie können wir uns so informieren, dass wir auch die andere Seite sehen. Jetzt nehmen wir Beispiel Iran und Israel. Es gibt doch einige Experten, Militärexperten, die sagen, hey, vielleicht schaffen es die Israelis mit einem gewissen Rückhalt der Amerikaner, ohne dass die Amerikaner in den Krieg eintreten, das Mullah-Regime zu zerstören. Was hätte das für Konsequenzen? Was wäre das für eine Befreiung für die Welt? Das wäre für die arabische Welt natürlich erstmal unheimlich shaky, aber für den Weltfrieden wahrscheinlich ein Megathema. Also setz dich auch damit auseinander. Wo gibt's Funken der Hoffnung? Das ist jetzt aber, das kann ich nicht steuern. Ich kann nur sagen, setz dich damit auch mal auseinander. Und schau, dass du vieles tust, um dich mental zu stärken. Und das heißt, sich nicht Social Media und all dem, was an Hysterisierung dort läuft, sich dem nicht einfach auszusetzen, sondern sehr, sehr rational und nüchtern auf die weltpolitische Lage zu schauen und alle von der Bettkante zu schubsen, die versuchen, dich mit Panik und Horror dazu zu bringen, dass du bei dem Kanal bleibst oder die und die Produkte dann letztlich, die da beworben werden, auch noch kaufst.
Mhm. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Wenn ich auf mich selbst schaue, ich klebe dann auch am Handy und denke mir, oh, da kommt jetzt gerade wieder irgendeine Push-Nachricht rein. Es ist unglaublich schwer, sich dem zu entziehen.
Aber ja, das ist Medienkompetenz, genau.
Die Medienkompetenz. Heute bist du bei uns bei Lebenslauf Unzensiert. Das ist ein Format, wo wir über die Menschen sprechen, wie sie wurden, wer du heute bist eben auch. Das heißt, es geht wirklich um dich, um dein Leben. Weil manches weiß man über dich, aber viele wissen wahrscheinlich gar nichts über dich, vor allem wenn es auch um deine Vergangenheit geht. Und ich bin wirklich gespannt und neugierig, was du uns heute zu erzählen hast. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Du bist geboren in München.
Mhm, jawohl. Im Rotkreuz-Krankenhaus am 24.08.1956.
Rotkreuz-Krankenhaus in Nymphenburg. Mhm. Richtig? Korrekt. Wie ging es denn dann weiter? Erzähl doch mal was über deine Eltern.
Naja, das war ein Start mit Schatten, muss man einfach sagen. Weil meine Mutter war Medizinstudentin, war eine unglaublich starke Frau, die kam aus einem Elternhaus im Wedding, Berlin. Kleine Buchdruckerei, Eltern haben gesagt, das ist unsere einzige Tochter. Mädchen brauchen nicht zu studieren, die braucht auch kein Abitur. Sie durfte also das nicht machen, hat dann die höhere Handelsschule gemacht und ist dann, weil sie unbedingt Medizin studieren wollte, in die Abendschule gegangen, hat das Abitur nachgemacht und hat dann ihren großen Traum verwirklicht, Medizin zu studieren. Und dann, als sie mit mir im vierten Monat schwanger war, bekam sie die Diagnose schwarzer Hautkrebs am Bein und die Lymphknoten drumherum schon befallen. Sie wusste als Medizinstudentin, die kurz vor dem Abschluss stand, was das bedeutet. Und die Ärzte haben ihr gesagt, treiben Sie das Kind ab, dann operieren wir jetzt möglichst schnell. Und sie hat gesagt, ich habe ja eh keine Chance, ich trage das Kind aus. Das hat sie getan, hat sich dann von der Geburt erholt und ist dann in die Uniklinik nach Heidelberg und wurde dort 8 Stunden lang operiert und hatte laut Angaben meines Vaters, der dann sagte, ja, der Professor hat mir gesagt, kaufen Sie Ihrer Frau noch ein paar schöne Kleider. Schwarzer Hautkrebs ist einfach, wenn der schon ansatzweise metastasiert hat, ist einfach Horror. Und so bin ich ins Säuglingsheim gekommen in die ersten Wochen und mein Vater hat sich um meine 5 Jahre ältere Schwester gekümmert, bis meine Mutter so einigermaßen von dieser Riesenoperation sich erholt hatte und zurückkam und dann Mutter von 2 Kindern war. Und niemand hat uns davon erzählt. Meine Eltern wollten uns erstens nicht belasten und zweitens wollten sie auch nicht, dass wir quatschen irgendwann. Und dann die Leute sagen, ach, hast du schon gehört, die ist doch krebskrank gewesen. Und dann so ein Krebs, oh Gott, dass sie das überlebt hat. Das wollten die alles vermeiden, deshalb haben sie uns auch nichts erzählt. Ich habe das erst erfahren, als ich 18 war. So, das ist der Start. Aber was ich gespürt habe, das ist unterschwellig. Also erstens war ich ein wahnsinnig ängstliches Kind und ich meine, dass Hausfrauen psychologisch durchaus damit verbinden zu können, dass meine Mutter hatte Angst natürlich. Sie ging davon aus, dass der Krebs zurückkam. Der kam aber nicht zurück. Das ist wirklich ein Wunder gewesen. Aber sie hat sich dem nicht... Also es gab ja damals keine psychologische Unterstützung, es gab gar nichts. Sie hat das einfach weggesteckt. Und das mit einer Größe, wirklich, muss man sagen. Und ich habe aber irgendwie was gespürt. Bei uns war irgendwas anders. Ich habe dann in einem meiner Bücher geschrieben, es war bei uns irgendwie, hatte alles ein bisschen weniger Farben. Es war so ein Gespenst, das saß hinterm Vorhang. Und das hatte den Vornamen Angst und im Nachnamen Verdrängung. Und das machte mich unsicher. Ich war total unsicher. Ich hing immer an Mamas Rockzipfel. Man wusste ja nicht, was passiert. Ich bin nicht alleine auf die Straße gegangen und so. Ich hatte ganz große Angst vor dem Radfahren, vor allem, was sich bewegte. Das habe ich übrigens bis heute. Und war meine Schwester dagegen, 5 Jahre älter, eben war eher so ein Haudegen und unheimlich mutig. Hat alles gemacht, was sich an Blödsinn auch ergeben hat. Ich das totale Gegenteil. Ich denke, es hat ein bisschen was damit zu tun.
Also jetzt werde ich zum Küchenpsychologen, verzeih mir das bitte. Natürlich der erste Gedanke, der mir dann einfällt, ist A, warum war es nicht genau andersrum? Also man sollte doch annehmen, da gibt es so ein Carpe Diem-Momentum, dass man sagt, jetzt muss das Leben erst recht genossen werden. Das hat aber offensichtlich nicht so ganz hingehauen, weil die Angst zu groß war.
Du meinst jetzt meine Mutter?
Mhm.
Ich weiß nicht, wie es für dich wäre, wenn du zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebsdiagnose hättest und das hat dieselbe Prognose.
Klar.
Also 10-Jahres-Überleben gar nicht, 5-Jahres-Überleben 10% und die nächsten 5 Monate vielleicht. Und das ist beim schwarzen Hautkrebs ähnlich. Also schon damals vor allem, heute gibt es ja schon sehr gute Therapien, dass du eine Chance hast. Für sie war das Todesurteil. Und dann zu sagen, Carpe Diem, weiß ich nicht, ob du das schaffst.
Nein, um Gottes Willen. Das ist natürlich nur so eine Überlegung, dass man denkt, dass man das Bewusstsein des Lebens plötzlich wieder spürt. Und deine Mutter muss ja allein aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast, eine unglaubliche Kämpferin gewesen sein, weil das zu den damaligen Zeiten sicherlich alles andere als einfach war, dass sie das geschafft hat, das Medizinstudium auch noch zu erreichen und abzuschließen, trotz aller Widrigkeiten und Widerstände. Allein das ist ja eine bewundernswerte und eigene Geschichte wahrscheinlich für sich. Ich denke mir, bei dir, der du jetzt mittlerweile wirklich in den höchsten Regalen bist und reingreifst, wenn es um das Thema Health and Longevity geht und wo du permanent auch mit Koryphäen zu tun hast und im medizinischen Diskurs einfach völlig bestehst, frage ich mich, warum hast du eigentlich nie Medizin studiert?
Oh, meine Schwester hat Medizin studiert und das reichte eigentlich. Mein Vater wollte unbedingt, der war Maschinenbauprofessor, dass ich Mathematik und Physik im Abi mache. Das hat er mir so ganz früh gesagt und ich habe gesagt, das ist okay. Dann war ich auf dem Mädchengymnasium und habe Leistungskurs Mathe Physik gemacht. Wir gehörten zu dem zweiten Jahrgang, der darin dann auch Abitur gemacht hat. Und es hat mich total fasziniert und habe ich wahnsinnig gerne gemacht, auch noch Biologie dazu. Und als ich dann Abi hatte, da war ich 17, habe ich gesagt, ich will eigentlich gerne Architektur studieren. Das war so mein großer Traum. Das war so ein bisschen, es war kreativ und es war gleichzeitig Technik und so. Und dann, weil wir eben der zweite Jahrgang waren an dieser Mädchenschule in Braunschweig, die dieses Mathe-Physik ins Zentrum gestellt hatten, gab es vom Rotary Club eine Einladung an uns Mädchen zu einem Buffet. Ich hatte bis dahin noch nie so ein Buffet-Event erlebt. Und da waren die verschiedenen Berufsgruppen vertreten und sollten uns zeigen, was uns so interessierte, wie wir das so ganz praktisch dann, wie dann der Alltag aussehen würde. Da habe ich den Architekten gefragt, ob er mich denn mal mitnehmen würde auf seine Baustellen und so. Hat er gesagt, ja, mache ich gerne. Ich also mit ihm einen Tag lang, war so ein Industriebauarchitekt, werde ich nie vergessen, fand ich total spannend, habe ich gesagt, das mache ich. Und abends kamen wir in sein Büro, es war ein großes Büro. Ich werde auch nie vergessen, da war ein langer Tisch und auf beiden Seiten saßen ganz viele Frauen und zeichneten. Und dann habe ich gesagt, oh, Sie haben ja hier so ganz viele Zeichnerinnen. Da sagte er, nee, das sind Architektinnen. Habe ich gesagt, aber warum sind die denn nicht an der Baustelle? Ja, da schaffen die das nicht hin, sagte der. Es gibt ja keine Architektin, keine leitende, führende Architektin weltweit. Es war damals so. Daraufhin habe ich an dem Tag entschieden, Architektur, nein, danke.
Du wolltest auf die Baustelle.
Und ich wollte das einfach selber verantworten, selber machen. Ich war damals schon im Alter, wo ich nicht mehr so schüchtern war. Ja, also ich habe nicht Medizin studiert und dann auch nicht Architektur.
Lass uns kurz noch über deinen Vater sprechen. Der ist jüdischer Herkunft, richtig?
Nach Nazi-Jargon Halbjude. Seine Mutter war Jüdin, hat überlebt. Ein Teil seiner Familie hat nicht überlebt. Theresienstadt etc. Viele sind emigriert. War so eine Bankerfamilie unter anderem. Und er selber wurde verschleppt. Er wurde zunächst, weil er Maschinenbau studieren wollte, aber er musste Judenstern tragen, konnte gerade noch Abitur machen. Er ist Jahrgang 21, konnte gerade Abitur noch machen mit Judenstern, durfte dann aber nicht studieren und so. Aber er hat dann eine Lehre als Maschinenbauschlosser gemacht. Er hat mir damals gesagt, also warum wir das Land nicht verlassen haben. Wir konnten uns das alles nicht vorstellen. Wir konnten es uns einfach nicht vorstellen. Gut, und weil er diese Maschinenbaulehre gemacht hat, wurde er dann in einem kriegswichtigen Betrieb unabkömmlich. Das heißt, er konnte erstmal als Maschinenbauschlosser dort arbeiten. Wurde dann aber in einem Viehtransporter ebenfalls verschleppt in ein Lager nach Frankreich. Die Organisation TOT, so hieß die, war dafür verantwortlich, den Westwall zu bauen gegen die Invasion der Briten und Amerikaner. Und das war eine Höllenarbeit. Die haben also einfach nackten Händen haben die Betonwälle gebaut. Also, unglaublich sind sehr viele gestorben, sehr viele krank geworden. Ja, er hat es überlebt, weil er wurde sehr krank. Er hatte, glaube ich, Diphtherie, Lungenentzündung, noch etwas zusammen. Und er hatte durch eine Chance in die obere Heeresleitung, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, in seinem Buch steht es, durfte er kurz mal in ein Krankenlager. Und von da aus ist er entkommen und ist dann nach Berlin, wollte nach Berlin, gab keine Chance, ist dann Ende des Krieges in einem Kali-Lager, hat er sich versteckt. Auf jeden Fall hat er das Ende des Krieges unversehrt überlebt und kehrte dann wollte dann in die USA emigrieren. Viele seiner Freunde waren schon, die es überlebt hatten. waren schon emigriert, aber er hat halt hätte die Staatsbürgerschaft aufgeben müssen und hatte keine Bürgen. Das heißt, er wäre als Staatenloser in die USA und das wollte er nicht. Das heißt, er hat dann die Chance wahrgenommen und hat ein Studium des Maschinenbaus gestartet, hat das ganz schnell abgeschlossen und dann eine wirklich, denke ich, sehr große Karriere als Professor für Maschinenbau gemacht.
Bedeutet also, dass sowohl deine Mutter als auch dein Vater wirklich eine Geschichte hatten, zu dem Zeitpunkt, als du auf die Welt gekommen bist. Die Geschichte mit den gesundheitlichen Schwierigkeiten deiner Mama hast du erst später erfahren, hast du gesagt. Wie war es genau mit deinem Vater? Wann hat er dir erzählt, wie das damals war?
Auch als ich 18 war. Also ich wusste es nicht. Auch er wollte nicht, dass meine Schwester und ich darüber reden, denn er hat sich gesagt, wenn ich mich schon entscheide, in diesem Land zu bleiben, dann will ich ein Teil dieser Gesellschaft sein, wie jeder andere auch, und will nicht dieses Jude, hat das den Holocaust überlebt. Und er war nicht jüdischen Glaubens, er war evangelisch getauft. Er sagt, bei den Hugenotten ist ja auch nicht immer gesagt worden, ich war mal Hugenotte. Und natürlich gab es da auch keinen Holocaust in dieser Form. Aber ihm war das sehr, sehr wichtig, dass wir da nicht drüber... Es hat lange gedauert, ich erinnere mich noch, ich war bei Biolek in der Talkshow, da war ich schon längst im Heute-Journal oder bei der Sendung Heute Nacht. Da hat Biolek gefragt, sag mal, dürfen wir mal ein bisschen in deiner Geschichte wühlen? Und da habe ich meinen Vater gefragt, darf ich über diese Geschichte sprechen in der Öffentlichkeit? Und da hat er gesagt, ja, jetzt ist so viel Zeit vergangen, die Spree oder auch die Isar runtergeflossen. Damals wohnte er dann in München. Das kannst du machen.
Und beides hast du erfahren mit dem 18. Lebensjahr? War das in einem großen Gespräch, wo dann plötzlich die ganze Wahrheit rauskam? Oder war das so ein Momentum?
Ich hatte, als ich 18 war, kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Und so kam es eigentlich, ich kann mich gar nicht an einen besonderen Moment, wo sie mir das alles erzählten, erinnern. Mein Vater war immer wahnsinnig allergisch. Ich war eine Ultralinke zu der Zeit. Und habe immer von den bösen Zionisten, über die bösen Zionisten geschimpft, wie ja heute die Linke auch Israel als Feindbild hat. Und mein Vater war da so sensibel und so sauer, hat mir aber nicht gesagt, warum. Dann habe ich es verstanden. Und auch meine Mutter, das fand ich interessant, ich hatte mal dieses Lied von Ennio Morricone, Spiel mir das Lied vom Tod. Das fand ich so cool, das habe ich rauf und runter gehört. Und meine Mutter hat immer gesagt, hör dir das nicht an, ich finde das schrecklich.
Das mit der Mundharmonika, also diese Variante
praktisch. Ja, genau.
Da hat
ja.
Mein alter Hund hat immer gejault dazu, wenn wir das aufgelegt haben.
Ja, der war halt auch unvoreingenommen. Ja. Aber meine Mutter fühlte sich da unmittelbar berührt, selbstverständlich. Mhm. Und so habe ich, an solchen Reaktionen habe ich im Nachhinein gesehen, jetzt verstehe ich das. Als ich Teenager war, habe ich es nicht kapiert.
Was warst du für ein Teenager? Wie warst du in der Schule zuallererst mal?
Ich war total brav. Ich war immer ganz gut in der Schule. Ich war in Bayern in der Volksschule. Ich bin in Unterpfaffenhofen in die Schule gegangen. Das ist bei München. Dort war es damals noch so, dass die Besten in der ersten Reihe saßen. Und je schlechter du warst, desto weiter hinten hast du gesessen. Heute würde man es genau umgekehrt machen, um die Schlechten zu fördern. Nein, damals war es umgekehrt. Und man musste auch immer aufstehen, wenn man mit dem Lehrer sprach und all solche Dinge. Morgens haben wir immer die bayerische Nationalhymne im Chor gesungen. Und ich saß also immer vorne. Und da ich so brav war, durfte ich dann auch so Sonderaufgaben übernehmen. Ich habe dann also immer das Klassenbuch durch die Schule getragen oder ich weiß nicht was. Ja, also ich war die Musterschülerin und galt als Streberin, weil ich auch immer alle Hausaufgaben machte und nie fehlte und all das. Und hatte nur gute Noten, nur gute Noten. Und dann hat mein Vater einen Ruf eben an die Uni TU Braunschweig angenommen. Das heißt, wir sind, als ich 9 Jahre alt war, nach Braunschweig gezogen. Das war für mich ein echter Schock. Weil Bayern und dieses blau-weiße Himmel und weiß-blau. Und wir wohnten so schön am Wald, hatte ganz tolle Freunde. Und dann in dieses Braunschweig, in eine Wohnung, Mietwohnung da in der Nähe von der Uni. Und es war immer grau und die Leute waren ganz anders drauf. Also war echt in der Krise und kam in die 4. Klasse damals. habe ein halbes Jahr übersprungen, weil ein anderer Einschulungstermin war und hatte plötzlich nur noch Einser auf dem Zeugnis, weil die Schule in Bayern so viel anspruchsvoller war. Habe ich das alles mit links gemacht. Und dann kam ich in diese Mädchenschule. Meine Eltern wollten, dass ich in dieses Mädchengymnasium Ina Seidel gehe. Und dann war ich auch noch in den ersten Jahren die brave, angepasste. Und dann, als die Hormone kamen, ich denke mal, das war so mit 12, da ging das so langsam los, dass ich mal so andere Sachen, ich wollte keine Zöpfe und ich wollte auch keine Faltenröcke und solche Sachen, sondern ich wollte mal gucken, was es sonst noch so gibt in der Welt. Und das gab es aus Braunschweig, es war ja Zonenrandgebiet, da war ja der Hund begraben, da gab es nicht so viel. Und dann so mit 13, da habe ich mir irgendwann mal an die Wand geschrieben, ich weiß nicht, wo ich das her hatte, wo die Angst ist, geht es lang. Stand fett an der Wand bei mir im Kinderzimmer. Also geh dahin, wovor du Angst hast. Und das habe ich dann auch gemacht. Wo das herkam, kann ich nicht sagen. Es war einfach da. Und hatte so ein Initialerlebnis. Ich war im Braunschweiger Kinder- und Jugendchor, im Sopran, habe wahnsinnig gerne gesungen. Wir haben auch internationale Wettbewerbe besucht. Und da sind wir auch nach London. Ich also 13 und die anderen waren älter.
Das war dann praktisch in den 60s, in den Late 60s, als die beste Zeit für London sozusagen.
69, genau. Und da waren wir in einem Studentenwohnheim. Die Studenten waren in Semesterferien und dort durften wir übernachten. Und dann sah ich da so in den Zimmern, ein paar waren noch da, die haben dann Musik gemacht, die haben irgendwie so Beatles gehört und sowas, was ja gar nicht so zu meinem Kanon gehörte, den ich da in Braunschweig erlebt habe und habe gedacht, oh, das macht mich total an. Und der Direktor, der Dirigent sozusagen unseres Chors, war ein sehr, sehr aufgeschlossener, toller Mann. Der hat gesagt, so, und jetzt gehen wir mal in ein Musical. Und die Nina, die schummeln wir rein, denn das war ab 16. Und mich haben sie eben als 16 ausgegeben. Und ich habe meine Zöpfe aufgemacht und hatte halt lange Haare und so und habe mir ein T-Shirt gekauft vorher. Ich wusste gar nicht, wie man das schreibt. Ich habe meinen Eltern eine Postkarte geschickt und da steht dann T-E-A, also T, Shirt mit Ö. Damals gab es halt T-Shirts bei uns in Braunschweig noch nicht. Ich hatte also dieses tolle T-Shirt an und diese langen Haare. So, und dann gingen wir da rein und Aquarius, das war für mich eine... Ich weiß auch nicht, es war eine Befreiung.
Ein Hippie-Musical.
Es war Hippie-Musical und die Mädels tanzten wirklich mit nacktem Oberkörper auf der Bühne, hatte ich noch nie gesehen. Und dann hatten die da so einen Sänger mit langen Haaren und natürlich auch mit nacktem Oberkörper und den fand ich so wahnsinnig toll. Und ich stand ziemlich weit vorne und am Ende, als dann Aquarius nochmal Refrain kam, hat er mich auf die Bühne geholt. Und ich musste mit dem da stehen und mitsingen und tanzen. Und ich war wie auf Droge. Das hat mein Leben verändert. Von da an war ich ein anderer Mensch. Und spürte, ich muss raus aus dieser Enge. Aus diesem sehr behüteten, sehr strengen, sehr wohlmeinenden Elternhaus. Und dann, von da an, hatten meine Eltern echt ein Problem. Also ich kaufte mir dann Jeans. Musste dafür natürlich arbeiten. Nebenbei kaufte mir Boots, also diese, wie hießen die? Das waren so geschnürte Boots und ein Parker.
So mit Fransen dran wahrscheinlich, oder? Solche Dinger?
Nee, die hatten noch keine Fransen. Und meine Eltern waren völlig fertig. Und dann begann ich erstmal mit so ein bisschen Drogen probieren. Hab's nie zu den wirklich harten Drogen geschafft, in Häkchen, zynisch gesprochen. Mir hat es gereicht, mit den ganzen Jungs da immer im Park zu sitzen und ein bisschen zu kiffen. Dann hat das irgendwie eine Gruppe von städtischen Beaufsehern mitgekriegt, sind dann zu meinen Eltern, haben gesagt, oh, ihre Tochter, wissen Sie eigentlich? Daraufhin wollten die mich ins Internat stecken, haben aber kein Internat gefunden, das streng genug war, sodass ich da nicht ausbüchsen konnte. Also das ging dann richtig ins Eingemachte. Bis ich dann mit 17 Abitur machte, habe ich dann alles an Karten gezogen, die meine Eltern provozieren konnten, um mich zu befreien, um zu kapieren, wo fange ich eigentlich an und wo höre ich auf. Ich will nicht das übernehmen, was die wollen, sondern ich will das tun, was ich bin, aber ich weiß gar nicht, wer ich bin. Und so kam das, dass ich dann relativ früh, weil ich halt blond war, lange Haare hatte und so, auch viele Jungsgeschichten hatte, die meine Eltern zum Glück nicht mitkriegten. Und dann mit dem Chef vom KBW in Braunschweig, der war Student, KBW Kommunistischer Bund Westdeutschlands, mit dem Verhältnis hatte, und da war ich 16. Und dann zum Glück habe ich mir aber schon auf die Hand geschrieben, die Anzahl der Tage, bis ich ausziehen konnte zu Hause. Dann hat mein Vater mich enterbt an dem Tag, als ich ausgezogen bin in eine Wohngemeinschaft. Und habe dann mit meinem neuen Freund, bin ich in diese Wohngemeinschaft gezogen und habe dann einfach so mal das studiert. Ich war überhaupt nicht karriereorientiert. Was ich interessant fand, hatte mich für ein Kunststudium beworben an der Kunsthochschule in Braunschweig. Da hätte ich aber 1,7 Abi-Schnitt gebraucht, hatte aber 1,8. Und dann habe ich gesagt, okay, dann studierst du die Fächer, die dich interessieren, Deutsch und Biologie. Dass das ein ziemlich anspruchsvolles Studium war an der TU, war mir nicht so ganz klar, weil für Deutsch brauchtest du ziemlich viel Geschichte und für Biologie brauchtest du ziemlich viel Chemie. Heute kannst du diese Kombination auch nicht mehr studieren fürs Lehramt. Man kann nur noch Deutsch und Geschichte oder Bio und Chemie. Und das war dann schon anspruchsvoll, aber toll. Ich habe mich in beide Fächer total verknallt, weil ich gehöre zu den Menschen, die, was sie machen, machen sie immer 180%. Und das Studium hat mir total viel Spaß gemacht, habe mich dann aber vom KBW ziemlich schnell befreit, bin so ein bisschen in die Meditationsecke, fand die Yogis ganz toll, Bhagwan. Dann war ich in der Bhagwan-Bewegung, die fand ich dann aber zu skurril, die Leute. Also ich musste alles ausprobieren, bin dann in die Frauenbewegung, aber habe nebenbei immer so studiert, dass ich immer alles mit Auszeichnung gemacht habe. Das fiel mir aber auch, muss ich gestehen, nicht so schwer. Und habe dann irgendwann mir gesagt, jetzt musst du dir überlegen am Ende des Studiums, was willst du denn jetzt machen? Lehrer willst du ja nicht werden. Ja, gehst du in den diplomatischen Dienst, das klingt doch, da kommst du weit rum. Und habe mich da beworben und dann haben die zurückgeschrieben, ja, also mit Auszeichnung das Studium beendet, das ist schön, aber was ist denn mit Ihren Fremdsprachen? Habe ich gesagt, ja, ich habe Mathe, Physik im Abi, Französisch in der 12. Klasse aufgegeben und Latein bis zur 12. und dann Englisch bis zur 13., aber nur in so einem Förderkurs, haben sie mir zurückgeschrieben, keine Chance und tschüss. Und dann kam ich auf irgendwie keine bessere Idee. Ich höre jetzt auf, so lange zu reden, nur noch zwei Sätze. Das eine war, ich bin ja geburtenstarker Jahrgang, Babyboomer. Ich habe keinen Job gekriegt, auch nicht im Referendariat. Meine ganzen Kollegen sind dann Taxi gefahren oder sonst irgendwas. Aber ich bekam tatsächlich einen Referendariatsplatz in Wolfsburg. Und dann haben mir alle gesagt, also du bist ja bescheuert, wenn du das nicht machst. Ich kam dann also an die Schule, das war ein Schulzentrum mit hauptsächlich Oberstufen. Ich war mit 17 Abitur, mit 23 kam ich dann an die Schule. Und die Schüler waren so 16 bis 18 Jahre alt. Das war dann schon eine Herausforderung. Und dann dieser extrem geregelte Alltag, das war natürlich eine Herausforderung. Ich erinnere mich noch, ich war den ersten Tag im Lehrerzimmer und sah dann, das ist jetzt also mein Schloss, jeder hatte so ein Fach mit Schlüssel, das ist jetzt mein Fach und das ist jetzt die große Pause. Und da habe ich mich auf den Fußboden ins Lehrerzimmer gesetzt und habe gesagt, stehst du jetzt auf und gehst wieder? Das war einfach ein Schock. Und dann aber habe ich gesehen, ich konnte in dieser Schule, hatte einen ganz tollen Direktor, ich konnte da ganz viel machen, was mich sehr interessiert hat. Also erstens konnte ich ganz viel lernen, was natürliche Autorität betrifft und was Motivation von Menschen angeht, die dein eigenes Alter sind. Aber auch meiner Kreativität konnte ich hinterher laufen und die umsetzen. Ich konnte eine tolle Theater-AG an der Schule gründen. Ich habe dann selber noch eine Schauspielausbildung dafür nebenbei gemacht. Habe mit den Schülern ganz tolle Aufführungen gemacht, auch in Wettbewerben gewesen. Habe dann, als ich mich ins Filmgeschäft verknallt habe, konnte ich Filmklasse machen an der Schule und viele Dinge, in denen ich mich auch weiterentwickeln konnte. Also ganz so schlimm war es dann doch nicht. Jetzt habe ich, zu viel erzählt.
Nein, überhaupt nicht. Ich lausche auch wirklich gerne und höre wirklich gerne zu. Das ist eine reine Freude. Es gibt so viele Dinge, die ich dich gerne fragen würde. Aber zunächst einmal diese vielen Strömungen, denen du ein bisschen hinterhergeschwommen bist oder wo du dabei warst. Das, du hattest ja vorhin erwähnt, dass du auch ein bisschen ein Lefty warst sozusagen. Wenn man
ja, aber
das,
wie?
Genau. Und das war ja damals auch absolut hip, mal davon abgesehen. Viele junge Menschen fühlten sich dem zugezogen. Es war ja auch das System, das gegen das Alte war, gegen das anachronistische und gegen dieses althergebrachte System. Und noch dazu dann in einer Zeit des Umbruchs, also von den Spät-68ern bis zum deutschen Herbst, wenn man so will, was du hast ja, ja alles miterlebt und gemacht. Gab es da irgend so einen Zeitpunkt, wo du damit gebrochen hast?
Ja. Und ich denke tatsächlich, dieser alte Spruch, jeder, der bis 30 nicht mal Kommunist war, hat irgendwas falsch gemacht und dann aber gelernt hat, dass es ein völliger Schwachsinn ist, das hat mir sehr geholfen. Ich habe diese Borniertheit und diese extreme ideologische Abgehobenheit von jeder Realität, das habe ich relativ schnell erkannt. Letztlich war es eine Form von Selbsterfahrung. Und ich bin dann auf die Strömungen umgeswitcht, die tatsächlich Selbsterfahrung sind. Und das waren erst Bhagwan und dann habe ich sehr früh angefangen, mich mit dem Buddhismus auseinanderzusetzen, habe meditiert, habe früh gelernt zu meditieren, habe früh angefangen, regelmäßig Yoga zu machen und habe Literatur dazu verschlungen. Aber ich habe das nicht in den Vordergrund gestellt. Ich sage immer, ich habe so ein Doppelleben geführt. Auf der einen Seite hat mich Wissenschaft und Kultur wahnsinnig fasziniert. Auf der anderen Seite bin ich doch früh relativ spirituell unterwegs gewesen. Und diese beiden Seiten ziehen sich eigentlich durch mein Leben bis heute.
Heute in ähnlichen Zeiten, junge Menschen gehen auf die Straße für verschiedene Themen. Für den Klimaschutz, gegen Hass, gegen Ausländerfeindlichkeit, für Gleichberechtigung. Fühlst du dich diesen Bewegungen hinzugezogen? Wärst du, wenn du nochmal die junge Nina schaust, auch eine gewesen, die hier mitmarschiert wäre?
Heute sind die Zeiten völlig andere. Heute gibt es eine große Vielfalt der Diskussion, eine Offenheit der Diskussion und für die stehe ich. Also ich bin sehr klimaorientiert und engagiert. Ich habe mich für viele Organisationen engagiert. Ich war in der Allianz für Entwicklung und Klima des Bundesentwicklungsministeriums, aber bin auch zum Beispiel die UN-Botschafterin für Biodiversität gewesen, war die, die damals noch mit dem Umweltminister Gabriel das Thema Biodiversitätsschutz breit in die Bevölkerung getragen hat. Ich habe mich dafür ganz intensiv und breit eingesetzt, aber ich halte sehr viel davon, technologieoffen und lösungsoffen zu sein. Und bei vielen der Grünbewegten ist bei mir sofort der Reflex, die wollen mich bevormunden. Die wollen mein Leben nach ihren Ideen umgestalten, obwohl sie gar nicht wissen, ob das wirklich die Lösung ist. Lass uns doch gemeinsam auf die Suche nach Lösungen, die für alle tragbar sind und die nicht ideologisch geprägt Menschen zwingen, ihr Leben um 180 Grad zu drehen gehen. Also von daher würde ich da heute nicht mitlaufen, aber ich würde mitdiskutieren und auch mit mich engagieren, das habe ich auch wirklich bis heute getan, dass wir tragfähige Lösungen finden.
Also Biodiversität heißt Artenvielfalt, ist das richtig?
Ja, die Artenvielfalt in der Welt zu schützen, ja.
Ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz, wirklich kurz beschreiben, weil ich glaube, manch einer gar nicht versteht, nur weil da jetzt irgendeine Fischart ausstirbt oder irgendein Insekt weniger da ist, warum das massive Konsequenzen haben kann.
Also ich glaube, das braucht niemand erklärt zu bekommen. Wenn wir weniger Artenvielfalt haben, dann brechen ja ganze Ökosysteme zusammen. Die Artenvielfalt ist elementar für den Erhalt unserer Wald, Wiesen, Feuchtgebiete etc., Ökosysteme. Wenn da einige der wesentlich tragenden Elemente, Tierarten, fehlen, dann bekommen andere die Überhand oder aber sie sterben auch aus. Das bringt das gesamte System zum Kollaps. Nehmen wir das Beispiel den Weinbau. Wir haben ja hier so ein kleines Weingut in Italien. Und die Biodiversität im Weinbau, zum Beispiel habe ich dazu Winzern auch Preise verliehen, wenn die es geschafft haben, die Biodiversität zu erhöhen. Das heißt, die haben erstens natürlich auf Pestizide, Herbizide und alle Gifte verzichtet, bio angebaut, was dazu führt, dass zum Beispiel, das haben wir hier auf dem Weingut früher auch gemacht, vor 20 Jahren, wir haben Pestizide und Herbizide eingesetzt und wir hatten plötzlich keine Fledermäuse mehr. Die haben wir bis heute nicht wieder zurück. Weil die Insekten vergiftet am Boden liegen, die Fledermäuse fressen sie und sind damit verendet. Erstmal Bioanbau, dann Steinhaufen zum Beispiel zulassen, Steinhaufen irgendwo lassen, damit Eidechsen und andere Arten leben können. Dann zwischen den Weinreben endemische Arten pflanzen, als Unkrautpflanzen, die aber durchaus auch Stickstoff binden. Und sich schauen, wo kriegst du diese Arten, die nur aus der Gegend kommen und nicht Hülsenfrüchte sind, die du da künstlich, das heißt nicht künstlich, aber die du halt normalerweise als Weinbauer dahin streust. Dass du Holzzäune stehen lässt, die mal so ein bisschen verrottet sind und auch Baumstämme, die ein bisschen verrottet sind, damit da Insekten drin brüten können. Du hängst Fledermaushäuser auf, damit die wieder zurückkommen und nisten können. Und allein im Weinbau gibt es ganz viele kleine Maßnahmen, die jeder umsetzen kann, um die Artenvielfalt zu erhalten. Oder also nur auf den deutschen Raum begrenzt. Ich habe Preise verliehen für Pferdezüchter. Wie kannst du es auf deinem Gestüt möglich machen, dass du da eine ganz andere Biodiversität, also viele Singvögel, viele Insektenarten, aber natürlich auch viele Pflanzenarten, Wild wieder zulässt. Bei uns zum Beispiel auf dem Weingut darf erst ab Mitte Juni die Wiesen gemäht werden. Weil bis dahin haben dann die ganzen Wildpflanzen gefruchtet, haben geblüht, gefruchtet, die ganzen Samen sind auf dem Boden, können sich wieder aussehen und dann darf erst gemäht werden, was sonst nicht passiert. Es wird meistens viel früher gemäht. Dann hat man auch eben schönes Heu, das man gut verkaufen kann. Und dieses sehr braune Heu kannst du eigentlich nicht mehr so gut verkaufen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag für Biodiversität. Und wenn du dann natürlich international schaust, was durch die Zerstörung der Lebensräume an Artenvielfalt zerstört wird, da wird dir ganz schwindelig.
Jetzt gehen wir wieder zurück. Du bist gerade noch Lehrerin, bist sehr engagiert, bringst die Theatergruppe rein, die Filmgruppe rein. Wie ging es dann weiter?
Ja, ich war 7 Jahre an der Schule. Ich habe mit 23 eben begonnen, wie ich gesagt habe. Und dann so mit 29, das war für mich ein Schlüsselmoment. Es gab einige wenige 7., 8., 9., 10. Klassen in diesem Gymnasium. Eine hatte ich in der 7. Klasse übernommen und die machten dann gerade Abitur und die waren mir alle so ans Herz gewachsen. Natürlich waren die auf die verschiedenen Kurse verstreut, trotzdem hatte ich zu vielen Kontakt. Und bei der Abi-Feier, als die da alle rausgingen in die Welt und ich dann sagte, so, und ich hatte den Ehrgeiz, ich habe immer alle Namen sofort der Schüler auswendig gelernt. Die hatten super Draht, die haben mir beim Umzug geholfen und ich weiß nicht was alles. Als die dann weggingen, habe ich mir gesagt, willst du jetzt wieder von vorne anfangen? Und wieder dasselbe? Und das dann, bis du 65 bist? Und um 13.10 Uhr nach der 6. Stunde sagst du dir, aha, 13.10 Uhr, die 6. Stunde ist zu Ende. Willst du das? Dann habe ich mich erstmal schlau gemacht, was kann ich an Fortbildung in der Schule möglich machen? Das heißt, ich wollte als Lehrerin ins Ausland, an eine deutsche Schule. Oder ich wollte eine Fortbildung machen als Beratungslehrerin. Genau, das ist ein bisschen psychologische Fortbildung. Habe mich bei der Bezirksregierung beworben. Dann haben die gesagt, wie? Sie sind doch erst 28. Warten Sie mal. Das ist viel zu früh. Also das geht überhaupt nicht. Dann habe ich mich von einem Tag auf den anderen entschieden, du baust dir jetzt einen Weg raus aus dem Schulalltag. Ich war damals schon verbeamtet. Gehörte zu den ganz wenigen, die dieses Privileg hatten. Als ich die Urkunde bekam, wann ich pensionsberechtigt wäre, hat es mich wirklich umgerissen. Es hat mich nicht gefreut, sondern ich habe gedacht, das ist kein Gefängnis, nein. Und habe gedacht, so, und was ist jetzt, was ist der Way Out? Und es war wohlgemerkt immer noch Zonenrandgebiet, Wolfsburg, Braunschweig. Und ich habe gedacht, geht deiner Leidenschaft nach. Und das war Film. Ich wollte unbedingt lernen, wie man Filme macht. Ich wollte nie vor die Kamera. Und es gab in Braunschweig an der Kunsthochschule eine Filmklasse. Da habe ich so mich nebenbei eingeschrieben, habe ein paar Kurse gehört, habe ganz viel dazu gelesen, habe ganz viel Filme geguckt und war völlig fasziniert von dieser großen Kunst des Filmemachens, weil die Technik, die ganze Besetzung, die Schauspieler, die Story, der Schnitt, die Musik, es ist ein so unglaublich anspruchsvolles und komplexes Kunstwerk, dass ich gesagt habe, das will ich lernen. Und bin dann ganz oft, hatte ja überhaupt kein Geld, habe meine Stundenzahl reduziert als Lehrerin, um eben das alles nebenbei machen zu können. Und bin jedes Wochenende von Braunschweig nach Berlin, hatte eben dafür nicht das Geld, um mit der Bahn oder sonst wie zu fahren, sondern immer mit irgendwelchen Mitfahrgelegenheiten. Und das war ja auch oft ein Albtraum. Du standest da ja an der Grenze, wurdest gefilzt und war kein Vergnügen.
Gab es da besondere Vorkommnisse? Also hast du da auch mal was wirklich Unangenehmes erlebt? Also außerdem dem Scherz mit Gänsefleisch Kofferraum aufmachen?
Als ich beim RIAS war, Rundfunk im amerikanischen Sektor, das war ja Feindsender. Da hatte ich dann Erfahrungen und Erlebnisse. Einfach nur ewig gestanden und hatte dann aber auch relativ schnell ein paar Menschen in Berlin kennengelernt, die mich unterstützt haben. Ich hatte dann auch einen Freund, einen Architekt in Berlin, der wiederum gut befreundet war mit Leuten, die an der Filmhochschule in irgendeiner Form entweder beschäftigt waren oder wiederum Menschen kannten an der Filmhochschule. An der DFFB, Deutsche Film- und Fernsehakademie in Berlin. Und dann habe ich gesagt, so, ich mache die Aufnahmeprüfung. Ich will unbedingt an die Akademie und diese Ausbildung noch machen. Und das war ein bisschen anspruchsvoll. Ich habe mich natürlich sehr genau erkundigt, worauf legen die Wert und so. Und musstest sehr viel einreichen. Du musstest eine Filmkritik einreichen, eine schriftliche. Da habe ich zum Film Männer von Doris Dörrie die Filmkritik geschrieben. Dann musste ich ein Leporello einreichen. Das ist also so ein gefaltetes Ding, wo ganz viele Fotos drauf sind zu einer Story. Da habe ich zum Thema Kinderlos, weil ich keine Kinder hatte, und Kinder minus los, Fragezeichen. Eine Freundin von mir war hochschwanger. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Die hatte so einen riesigen Babybauch. Die hat sich auch nackt von mir fotografieren lassen mit so einer Dämonenmaske. Und ich daneben als Hungerhaken, kinderlos und kinderlos. Und dann war noch was, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch einreichen musste. Ja, noch eine Story, genau. Da habe ich noch eine Story eingereicht. Ich hatte so einen uralten Strich-8er Mercedes Diesel. Und musste jeden Tag von Braunschweig nach Wolfsburg fahren und habe dann einmal, als es sehr vereist war, habe ich eine Pirouette gedreht, habe Glück gehabt, dass ich keinen Frontalunfall gebaut habe und habe daraus eine Geschichte gebaut. Also die haben mich dann, es haben sich irgendwie 1000 Leute beworben, ich war dann unter den letzten 40, 20 wurden genommen und es war eine Woche Aufnahmeprüfung in Berlin und mein Direktor, als ich dem sagte, ich würde gerne zu dieser Aufnahmeprüfung, sagte, ja, Sie wissen ja, da ist das mündliche Abitur. Sie haben 8 Abiturkurse, wenn Sie das schaffen, die 8 Prüfungssessions in 2 Tagen zu machen, dann können Sie für 4 Tage nach Berlin. Habe ich gesagt, mache ich. Es war auch noch ein Bezirksregierung, also Dezernentenabitur. Das heißt, die Bezirksregierung saß bei jeder Prüfung hinten drin und hat geguckt, wie man es gemacht hat. Und dann habe ich mich total vorbereitet, bin 2 Tage nach Berlin, bin dann 2 Tage zurück nach Wolfsburg, habe die Prüfung abgenommen, bin wieder nach Berlin und dann habe ich erstmal 48 Stunden geschlafen und sie haben mich nicht genommen. Das war die erste große Niederlage in meinem Leben. Heute sage ich, alles hat seinen Sinn, alles wird gut, weil ich habe dann im Nachhinein auch, also das zu erzählen, wie diese Prüfungen waren, ist viel zu umfangreich.
Aber wie bist du damit umgegangen? Also erstmal warst du natürlich sauer und enttäuscht, nehme ich an, oder?
Total. Als ich zurückkam in die Schule, fragte mich der Direktor sofort, ja und, was ist jetzt? Habe ich gesagt, weiß ich noch nicht. Und als dann die Nachricht kam, ich bin's nicht, hat er gesagt, ah super, Sie bleiben an der Schule, freut mich. War einfach ein toller, toller Typ, der auch nicht sagte, Edge, habe ich dir doch gleich gesagt, Lehrerinnen können das nicht oder so. Und ich war so sauer, es war kurz vor den Osterferien. Und dann habe ich eine Kollegin, die auch ein Italien-Fan war, gefragt, willst du mit mir nach Florenz? Dann haben wir gesagt, ja, hatten natürlich beide kein Geld, haben einen Zug genommen, der hatte 4 Stunden Aufenthalt in München, das war der günstigste. Und da hatte ich durch meine Berliner Kontakte, kannte ich einen Redakteur vom Playboy, Fotoredakteur. Und der sagte, komm, wir gehen in den Biergarten und ich bringe noch einen Freund mit. Sind wir im Biergarten mit Freund? Und ich habe den so richtig das rausgekotzt. Wie frustig das jetzt war, dass ich in die Schule zurück musste. Und der Freund war Standfotograf beim Film. Der sagte, ja, pass auf, ich bin jetzt, habe gerade einen nächsten Job bekommen. Das wird ein Film jetzt gleich in den Sommerferien. Also im Sommer, bei mir war es eben vom 1. bis zum letzten Tag der Sommerferien. Was für ein Zufall. Und könnte sein, der Produzent in Berlin, der sitzt da noch an dem Stab, der hat die noch nicht alle zusammen. Ich sag dem mal, dass du so verrückt bist und ob er dich nicht da reinbringen kann. Dann bekomme ich eine Woche später einen Anruf. Hier ist der Produzent, das war also wirklich er persönlich. Ja, ich fahre jetzt über Braunschweig. Der Film ist ein Roadmovie, der wird in Dortmund gedreht. Ich komme von Berlin über Braunschweig durch. Will ich mal kennenlernen, kam der bei mir vorbei, hat mich angeguckt, hat mich ein bisschen ausgefragt, hat gesagt, hast den Job, kriegst kein Geld, aber kannst bei uns als Gehilfin der Garderobiere arbeiten. Und es war ein riesen Roadmovie, der hat dann auch die Berlinale eröffnet, ein Treffen mit Rimbaud, leider war der nicht sehr erfolgreich, aber war ein mega, mega, noch, damals noch 35mm Film. Und ich habe gesagt, ja, mache ich sofort. Und vor allem, ich musste nicht schwänzen. Ich konnte vom ersten bis zum letzten Sommerferientag dahin. Und dann, also der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Das ist mein Lieblingsspruch von Louis Pasteur. Es gab dann so viele Zufälle. Der wichtigste war, dass das Script-Girl bei dieser Produktion, also wirklich 35 mm, ganz viele Anschlüsse, Hubschrauber-Einsätze und ich weiß nicht was alles, das Script-Girl wurde krank. Und dann sagte der Kameramann, der mich beobachtet hatte, das macht dann die Nina. Und dann habe ich, Skript ist bei 35 mm ein Mega-Job, weil es gab kein Continuity. Das heißt, das Script-Girl muss erstmal wissen, welche Linse ist in der Kamera, was sieht der Kameramann überhaupt und wie sind dann jeden, es gibt ja viele Takes, dann wird ein, zwei werden genommen, meistens nur einer. Und das musst du natürlich alles notieren. Aber auch, wo hatte er die Zigarette? Wo kam er von rechts nach links ins Bild, von links nach rechts und sah man das noch und so? Es war sowas von wahnsinnig anstrengend und sowas von wahnsinnig toll. Ich kam also zurück von dieser Produktion und bin ins Lehrerzimmer, der Direktor war da und sagte, ja, Frau Ruge, was ist denn jetzt? Habe ich gesagt, ich will raus. Und der vor allen anderen Lehrern, ja, Reisende soll man nicht aufhalten, möchte jemand ihren Unterricht übernehmen? Das werde ich jetzt auf die nächste Konferenz bringen. Dann haben meine Kollegen, ich hatte ja nicht mehr so viele Stunden, weil ich ja reduziert hatte, haben meine Kollegen tatsächlich, die wussten, wie verrückt ich war, die haben den Unterricht übernommen ohne Mehrbezahlung. Und dann konnte ich im Februar nach Berlin.
Deine Kollegen waren deine Mentoren, die haben dich praktisch unterstützt, damit du deine Reise weitermachen kannst.
Ja, muss ich sagen. Ich selber war wie auf Droge. Ich wollte das unbedingt. Ja, und dann kam ich nach Berlin, hatte natürlich sehr wenig Geld. Und auch keine Jobs. Ja, ich habe mir gesagt, das machst du es einfach. Und der Kameramann Thomas Mauch hieß der, sagte, ich unterstütze dich auch. Und ich habe aber auch ganz viele Bewerbungen geschrieben, habe dann ganz viele Dinge gemacht. Also für den SFB, damals gab es noch den Sender Freies Berlin, für die habe ich dann Regieassistenz für eine Kindersendung gemacht. Ich habe Übersetzungen für den Redakteur des Kinderfernsehens aus dem Englischen ins Deutsche gemacht. Ich habe in der Frauenredaktion des SFB Dokumentationen betreut. Und dann kam es aber, dass ich bei Serien als Regieassistentin auch gearbeitet habe. Das Ganze aber in 1,5 Jahren. Und habe dann auch noch bei einer ganz großen Filmproduktion als Script-Girl gearbeitet mit dem Reinhard Hauff als Regisseur. Linie 1, vielleicht kennst du noch dieses Musical, das wurde damals verfilmt. Ich komme da auch im Abspann als Script-Girl vor. Und habe da auch bei dieser Produktion unglaublich viel gelernt, weil natürlich ein Musical ist dann auch noch getanzt und viel Themen.
Ich habe auch. Es sind ja dann Bewegungsanschlüsse, auch die du im Kopf haben musst, oder?
Na? Ja, das gab es aber in Continuity, mit der habe ich mich auch super gut verstanden. Mhm. Aber ich habe auch vorher für diesen Film Casting gemacht. Also ich habe die Hauptdarstellerin gesucht, bin an den Schulen in Berlin rum und habe geguckt, ob ich nicht die Hauptdarstellerin finde. Die wurde dann aber doch über eine Agentur gebucht. So, als ich dann die erste Co-Regie, das war völlig irre, angeboten bekam, war gerade so eine Flaute, weil im Winter wurde nicht viel gedreht. Berlin war ja nicht Filmstadt. Ja. Und ich dachte mir, was machst du jetzt? Und sehe da am schwarzen Brett des SFB, der RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Das war mir klar, das sind so journalistisch unheimlich anspruchsvoll und so. Das war ja der Hörfunk, war die Stimme der freien Welt, der Amerikaner für den Osten. Die konnte man im Westen gar nicht hören. Und die haben da geschrieben, ja, wir machen Fernsehstandbein auf und wir suchen da Journalisten. Habe ich mich beworben, wurde eingeladen und interessanterweise komme ich da zur Tür rein. Es war um die Mittagszeit, saß der Chefredakteur hinter seinem Schreibtisch, ich werde nie vergessen, Füße auf dem Tisch und sagte, was wollen Sie eigentlich hier? Ich habe gesagt, wieso haben Sie mich eingeladen? Ja, Sie haben ja keine journalistische Ausbildung. Ja, richtig, das wussten Sie. Ja, in dem Augenblick kam der Fernsehdirektor zur Tür rein. Der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Wollte den Chefredakteur zum Mittagessen abholen und guckte mich kurz an und sagte, die testen wir auf Moderation. Ja, habe ich gesagt, mache ich auch.
Klar.
Die Geschichten zu erzählen, wie es dann dazu kam, dass ich wirklich die ersten Sendungen von RIAS TV moderiert habe, obwohl ich keine Ahnung von Journalismus hatte, das ist ist auch wieder gespickt mit Zufällen.
Aber doch bitte erzähl. Das möchte ich gerne wissen. Das ist
einfach, ernsthaft?
Natürlich, okay. Natürlich. Weil darum geht es ja auch in diesem Format, weißt du? Das sind ich höre dir wirklich gebannt zu, diese Intersections im Leben, dass man auf bestimmte Punkte kommt und dann geht es nach links oder rechts, wo man gar nicht weiß, warum das ausgerechnet heute ist, wo du eben sagst, das sind ja zufällige Momente, die aber eine Richtung dann vorgeben. Genau darum geht es. Also bitte gerne erzähl uns davon.
Das war der erste Teil von Lebenslauf unzensiert mit Nina Ruge. Im zweiten Teil erfahren wir, wie Nina ihren großen Durchbruch im Fernsehen erlebte und warum sie trotz ihres Erfolgs immer wieder ganz neu anfing. Es geht um Zweifel, Richtungswechsel und viele, viele Zufälle. Reinhören lohnt sich also. Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Leitung, Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Alexander Meyer. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Voggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.